Diese Stimme ist jung, aber sie hat schon was ganz Besonderes. Nicht nur Schönheit, Charme und technische Perfektion, sie hat auch eine ganz starke Ausstrahlung, Gestaltungskraft und Persönlichkeit. Und das hört man nicht so oft und man kann es auch nicht lernen. Vielleicht hat deshalb einer der Giganten der Musik, der Produzent, Komponist und Trompeter Quincy Jones, dieser Stimme eine ganz große Zukunft vorausgesagt. Diese junge Frau muss sich keine Sorgen um ihre Karriere machen, hat er gesagt. Sie ist großartig und ich bin sicher, wir werden in Zukunft noch mehr von ihr hören. Und das können wir jetzt mit ihrem Debütalbum Quiet Land. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir im Studio von SWR 2 am Samstagnachmittag ist. Hallo Laura Kipp.
Hallo, ich freue mich.
Dieses Zitat von Quincy Jones, das ist ja schon der Hammer, wenn man sowas gesagt kriegt. Sie haben ihn 2017 kennengelernt. Wo war das und was ist da passiert?
Also das war im Sommer 2017 beim Jazz Open Stuttgart und ich hatte die riesige Ehre, dass ich Background singen durfte für die riesige Großveranstaltung auf dem Schlossplatz. Und zwar war das Quincy Jones and Friends. Da waren nicht nur Quincy Jones, sondern auch Jacob Collier, Didi Bridgewater und George Benson. Und das war wirklich für mich, ja, ich wurde da reingeworfen in eine Weltstar-Riege von Leuten, die ich immer bewundert habe und bis heute bewundere und die meine Idole sind. Und ich kann es selber kaum fassen, dass mir das passiert ist.
Ja, und wie hat Quincy Jones Sie dann so entdeckt, wenn Sie da Background gesungen haben? Wie kam das?
Also Quincy war tatsächlich die ganze Zeit neben der Bühne und hat zugehört und hat uns angeschaut und er hat uns auch von hinten zugejubelt. Ja, Background, Background Singers. Ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Mit über 80 Jahren ist der Mann noch quickfidel. Er hat mir erzählt, das liegt daran, dass er jeden Tag Früchtesorbet isst. Und genau das merkt man ihm an, dieses Früchtesorbet, das gibt ihm den Kick und er ist wirklich total frisch für sein Alter und noch total auf der Höhe. Ja, und dann hat er mich danach angesprochen und gesagt, ja, wo kommst du her, was tust du, hat sich wirklich interessiert und hat mir dann auch beim Abend nach dem Konzert noch ganz viele Geschichten im Backstage erzählt von Audrey Hepburn, von Frank Sinatra. Also das war das beste Gespräch, das ich je geführt habe in meinem Leben.
Und danach haben sie wahrscheinlich durch keine Tür mehr gepasst. Also wenn man sich das überlegt, ne? Sie haben es gesagt, mit Frank Sinatra hat er zu tun gehabt, mit Billie Holiday ist er aufgetreten, hat ganz viele eigene Erfolge gehabt, hat das Jahrhundertalbum Thriller von Michael Jackson produziert. Da freut man sich natürlich wahnsinnig über so ein Lob, aber andererseits macht einem das doch auch einen unglaublichen Druck, weil die Erwartungen dann auf einmal so hoch sind. Wie haben Sie das empfunden in den letzten Jahren?
Ja, also erstmal war der Druck gar nicht hoch, sondern es war ja unter uns. Mhm. Also und unter den Leuten, die eben dort waren, unter den Leuten im Backstage, die das mitgekriegt haben. Und ich war einfach nur tagelang beseelt davon und unglaublich dankbar dafür, was mir da widerfahren ist. Und es war für mich einfach die größte Motivation. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, oh je, jetzt muss ich sonst was abliefern, sondern es war einfach nur eine Bestätigung, dass ich das Richtige tue. Weil ganz oft, wenn man studiert und Musik macht, dann kommt diese Frage, man sitzt in seinem Proberaum und denkt sich, ist das das, was ich mein Leben lang machen will? Ist das wirklich das Richtige und mache ich das gut? Und das war natürlich super schön und bestätigend. Und seitdem weiß ich einfach, dass das mein Weg ist.
Und haben Sie nicht irgendwie zwischendurch mal gedacht, um Gottes Willen, kann ich diese Erwartung jemals erfüllen?
Also ehrlich gesagt, nein. Und also ich glaube, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das einfach genommen wie ein Geschenk von Quincy. Und er hat mir gesagt, hier hast du einen goldenen Apfel und du kannst ihn entweder in eine Vitrine legen oder du kannst hineinbeißen und daraus was machen. Es war eigentlich gar kein Druck in diesen Aussagen.
Haben Sie ihm Ihre neue CD geschickt, Ihre Debüt-CD?
Das muss ich noch machen, aber ich habe das auf jeden Fall vor. Und ich habe auch noch Bilder von uns im Backstage und da werde ich auf jeden Fall noch ein Bildchen mitschicken. Er hat mir auch seine Karte gegeben und seine Mailadresse, genau.
Ja, weil das kann ja womöglich das Eintrittstor in eine US-Karriere sein, ne? Das könnte ja passieren.
Ja, wir sind in den USA verlegt, also hoffentlich.
Es gibt ja nur sehr viele gute Sängerinnen im Jazz, auch in Deutschland inzwischen, aber eben überall in der Welt. Wir spielen ja viel davon in SWR 2 am Samstagnachmittag. Und da ist es als junge Sängerin schon verdammt schwer, sich da zu behaupten, überhaupt Fuß zu fassen. Was war denn für Sie bisher die härteste Bewährungsprobe?
Die härteste Bewährungsprobe war das Album. Also ich muss sagen, ich habe mir das einfacher vorgestellt und die Arbeit, die da reinfließt, nicht nur an den Songs zu arbeiten und die musikalische Arbeit, sondern alles drumherum, das ganze Konzept und diese Geschichte, die wir erzählen wollen mit dem Album ausmacht, die ist die Arbeit und man hat Gewissensbisse. Man denkt sich, ein Album, das man in der Hand hat, das ist eine fertige Sache, ein Ergebnis und man kann daran nichts mehr ändern. Das heißt, man muss damit leben, was man in der Hand hat. Und das ist natürlich sehr schwer, wenn man auch manchmal perfektionistisch bei Dingen ist. Ja.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf dieses Album. Aber wie haben Sie überhaupt Ihre Stimme entdeckt? Gab es da ein Erweckungserlebnis oder hat sie jemand entdeckt? Wie war das?
Ja, ich hatte Glück. Also ich muss sagen, mein ganzes Leben lang bin ich immer auf Leute getroffen, die so Mentorenrollen für mich eingenommen haben. Und der erste Mensch, der gemerkt hat, dass ich singen kann, das war mein Musiklehrer auf dem Gymnasium. Und das war ein Musikgymnasium, aber ich bin da gar nicht wegen der Musik hin, sondern nur, weil das neben meiner Haustür war. Und dann haben wir alle so einen Test machen müssen nach der 5. Klasse. Und dann hieß es, hey Laura, du hast damit jetzt ein Stipendium gewonnen. Du hast irgendwie aus der Stufe den besten Test abgelegt. Und da ging es um normale Kompetenzen, Rhythmus, zweistimmig singen, solche Sachen, die ich intuitiv gemacht habe. Und ja, dann habe ich Gesangsunterricht bekommen und war erstmal eingeschüchtert, weil ich war ein relativ schüchternes Kind. Und ich dachte mir, oh nein, singen, das machen nur Zicken. Und dann muss ich so wie Britney Spears sein oder so. Ich habe mir da ganz schlimme Sachen vorgestellt. Und dann habe ich aber eine tolle Lehrerin gefunden an der Musikschule in meiner Heimatstadt. Und die hat mich an die Hand genommen.
Kommen Sie denn aus einem musikalischen Elternhaus?
Ich möchte jetzt nicht meine Eltern beleiden. Mama, Papa, ich habe euch ganz arg lieb, aber nein. Also meine Mutter hat Klavier gespielt und es hat ihr Spaß gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei uns eine riesige Rolle gespielt hat. Ich bin mit meiner Oma oft in die Oper gegangen, aber das war eher so der kulturelle Aspekt, muss man gemacht haben. Und ich habe viel einfach Popmusik gehört. Ich bin mit von meinem Vater Hall & Oates und eben Popper-Mucke von damals aufgewachsen. Mhm. Und meine Mutter war so Heavy Metal, Rock, Led Zeppelin, Deep Purple-mäßig unterwegs.
Aber keine Britney Spears.
Nee, das tatsächlich nicht. Kein Mainstream.
Sie sind Schwäbin, aufgewachsen in Reutlingen, haben dann in Stuttgart studiert, unter anderem bei Fola Dada und Anne Tschaikowski. Wie war das dann nach dem Studium und während des Studiums? Wie haben Sie da Fuß gefasst in der baden-württembergischen Jazzszene, die ja einiges vorzuweisen hat? Da gibt es ja viele tolle Leute.
Das stimmt. Also die Stuttgarter Jazzszene und auch in ganz Baden-Württemberg, das ist unheimlich reich und man kann da viele Leute hören. Und ja, ich habe das gemacht, was man machen sollte, wenn man anfängt zu studieren, zu allen Konzerten gehen, sich auf Jam-Sessions blicken lassen und mit den Leuten reden und zuhören, was die so tun. Und da habe ich eben einen Menschen kennengelernt, der auch schon in der Jazzszene sehr, sehr etabliert war, nämlich Jens Loh, mit dem ich jetzt auch eben das Album zusammen gemacht habe. Das war auf jeden Fall für mich ein ganz wichtiger Kontakt, weil der hat mich eben so zu den Leuten, die auch in der nächsten Altersgruppe waren. Also er ist genau doppelt so alt wie ich. Ich bin 25, er ist 50. Mhm. Und da bin ich einfach nochmal in ganz andere Gefilde gekommen und habe mit anderen Leuten gespielt.
Also wieder das Glück, einen Mentor zu finden.
Genau,
sozusagen.
Eigentlich zieht sich der rote Faden durch. Ja.
Und dann sind Sie nach Paris gegangen und haben weiter studiert. Warum Paris? War das wichtig für den Horizont?
Ja, also ich muss sagen, da bin ich meinen beiden Lehrerinnen sehr, sehr dankbar. Die haben mir gesagt irgendwann, hey Laura, du musst in eine große Stadt, geh dahin, erfinde dich, schau dir Sachen an, geh in verrückte Clubs bis spät nachts. Also man muss da manchmal auch so dieses wilde Metropolenleben und die Jazzszenen dort so richtig einatmen, damit man dann auch die Kreativität wieder daraus schöpft. Und das war auch wirklich genau das, was mir prophezeit wurde. Das war für mich der genau richtige Schritt. Ich finde, gerade in Baden-Württemberg ist doch Paris so ein bisschen der Traum von jedem, oder? Das ist doch so die schönste Stadt in Europa für uns. Und da wollte ich natürlich unbedingt hin.
Und fühlen sich auch richtig wohl da. Das ist inzwischen eigentlich Ihre Heimat geworden,
oder? Ja, das
oder?
Ist meine Wahlheimat und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich in meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin, komme. Aber ich muss sagen, Paris ist für mich einfach so vielfältig und ich spüre dort eine ganz tiefe Freiheit und das liebe ich einfach.
Und haben Sie da schon in der Musikszene Fuß gefasst oder ist das kaum möglich in so einer Riesenmetropole?
Ja, das ist schwierig, aber ich hatte wieder Glück und zwar war ich am Konservatorium die einzige Sängerin. Also Sängerinnen und Sänger sind da sehr, sehr rar, gerade im Jazz und ich war dort eben nur unter Instrumentalisten. Ich war die einzige Frau unter 80 Jungs, die Jazz gemacht haben und ja, die haben mich dann mitgenommen und ich habe auch dort ein 14-köpfiges Large Ensemble mit denen gehabt und ein Duo mit einem Jazz-Geiger und ja, ich habe da viel ausprobiert und auch so die experimentellen Sachen mitgemacht.
Inzwischen studieren Sie in Paris auch noch Psychologie, weil Sie sich für die neurowissenschaftlichen Aspekte der Musik interessieren. Was fasziniert Sie da?
Ja, also ich liebe einfach meinen Job, das Singen auszuüben, aber auch zu verstehen, was mir welches Gefühl gibt. Natürlich sind manche Sachen einfach unantastbar und man kann sie nicht wissenschaftlich definieren. Und es geht um Gefühle und Emotionen. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber was mir auch sehr wichtig ist, ist eben die Kommunikation. Also ich komme von der Live-Musik und bei Jazz ist es ja auch so, man ist in Kontakt mit den Leuten und man kommuniziert diese Musik. Und auch Improvisation ist einfach wie eine Sprache, die man ins Publikum ruft und wo man auch einen Rückhalt braucht. Und diese Kommunikation ist halt gekoppelt an Dinge, die im Gehirn passieren. Also Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin, Oxytocin spielen da eine riesige Rolle. Und Oxytocin ist ja zum Beispiel der Stoff, der dafür verantwortlich ist, dass wir uns binden an Menschen und das Gefühl, das wir haben, wenn wir jemanden wirklich lieben. Und dieses Gefühl kriegen wir auch, wenn wir jemanden live auf der Bühne hören. Und das ist auch immer das, was mich verzaubert, wenn ich Menschen auf der Bühne höre, wenn ich mich so verbunden mit ihnen fühle.
Auf Ihrem Album Quiet Land erzählen Sie ja ganz bewusst Geschichten und ganz viel von sich. Vielleicht auch deswegen eben nicht Laura Kipp als Sängerin auf dem Titel, sondern nur Laura, weil es so persönlich ist, nehme ich an. Das heißt, Sie haben sich schon ganz genau überlegt, was Sie da erzählen, warum Sie es erzählen. Weil ich meine, gerade als Jazzsängerin könnte man ja auch viel Scat singen und gar nicht so großen Wert auf die Texte legen. Aber das ist bei Ihnen ganz anders.
Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch Scat gelernt und Anne Tschichowski ist ja da auch eine Größe bei uns in Baden-Württemberg und sie hat mir da viel beigebracht, aber bei mir ist es eben so, dass ich auch von einer anderen Musik komme und ich komme eben von der Musik, wo Lyrics immer sehr, sehr wichtig waren und für mich gab es gar keinen anderen Weg, als den Fokus auf Text zu legen. Also das ist mein Steckenpferd und ich liebe Texte schreiben für Instrumentalisten schon immer. Ich liebe Poesie, Literatur, Sprachen, Metaphern, die verschieden sind in verschiedenen Sprachen. Das fasziniert mich sehr.
Und Quiet Land, welches Land ist damit gemeint? Paris sicher nicht, dann schon eher Ihre Heimat am Fuß der Schwäbischen Alb, oder?
Das Interessante ist, Quiet Land ist für mich ein Begriff, der sich projizieren lässt auf verschiedene Sachen. Also auch in Paris habe ich Quiet Land, zum Beispiel ein Song Jardin du Luxembourg, das ist der wunderschöne Park. Und wenn ich dort bin, dann fühle ich auch Quiet Land. Aber natürlich Schwäbische Alb, wenn man in den Bergen läuft und ganz alleine ist, das ist auch was, das fehlt mir manchmal in Paris. Einfach spazieren gehen im Wald und mal alleine sein.
Das glaube ich. Oxytocin entsteht auch mit Sicherheit, wenn man mit anderen Musikern zusammenspielt. Sie spielen nicht nur mit dem Bassisten Jens Loh zusammen, der die Songs schreibt und Sie machen die Texte dazu. Sie haben in Ihrer Band auch noch William LeConte, den Franzosen, am Piano mit dabei und Eckhard Stromer noch am Schlagzeug. Wie ist das dann, wenn Sie in der Band zusammenspielen? Das ist Ihnen ganz wichtig, ne? Dass Sie da zusammenarbeiten können.
Ja, das ist auch was mir bei Konzerten sehr wichtig ist. Wenn meine Mitmusiker solieren, dann mache ich die Augen zu und höre wirklich zu. Weil das ist eben für mich diese Brücke, wie Sie sagen, es ist das Oxytocin, wir spielen und wir sind verbunden. Und ja, in unseren Gehirnen sind ganz viele Interverbindungen untereinander in verschiedenen Regionen. Aber es ist eben dieses Zusammenspiel, das es besonders macht. Und das hört man auch, wenn man im Publikum sitzt. Und das hören Leute, die Jazz mögen. Das hören Leute, die Jazz nicht mögen. Und das hört auch jemand, der gar nicht zu Konzerten geht, der merkt, ob da eine Verbindung ist oder nicht. Und deswegen finde ich das einfach essentiell fürs Musikmachen.
Also ist auch dieses Album ein gemeinsames Produkt tatsächlich? Und
ja,
nicht
auf jeden
Laura
Fall.
Mit ein paar Mitmusikern?
Nein, auf keinen Fall. Also das muss ich wirklich sagen. Der Komponist Jens Loh ist einer meiner besten Freunde und wir sind uns so verbunden, sonst könnten wir auch nicht solche Musik zusammenschreiben. Und er schickt mir ein Lied und ich fühle mich inspiriert und manchmal habe ich in 15 Minuten Lyrics für das Lied, weil das so wie die Faust aufs Auge passt bei uns. Ja.
Nur ist dieses Album unglaublich vielseitig. Es sind ganz viele Stücke, wo man immer wieder staunt, ja, kommt da nochmal eins und dann ist es wieder ein bisschen anders. Dann geht es in Richtung Chanson und dann geht es in Richtung Latin und dann geht es in die Richtung und in die Richtung. Das ist was, wo Manager, Musikmanager wahrscheinlich sagen würden, um Gottes Willen, was tust du da? Wie kannst du so viele verschiedene Stilrichtungen auf eine Platte bringen? Weil man ja immer gerne in Schubladen gesteckt wird von den Radiosendern und von der ganzen Industrie. Haben Sie sich da durchsetzen müssen oder hat sich das einfach ergeben und Sie haben gesagt, so ist es?
Tatsächlich mussten wir uns da gar nicht durchsetzen, denn Jens und ich haben quasi dieses Album gehabt. Wir hatten diese Songs, wir spielen seit 2018 mit dieser Band zusammen und haben die Songs wirklich entwickelt, haben da durch das Live-Spielen Formen entwickelt und deswegen stand das Album und wir haben dann gesagt, okay, welches Label möchte unser Album? Es war eher so rum. Also wir haben da gesagt, hier, nehmt es oder lasst es.
Sehr gut.
Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil es ist ein Debütalbum und ich finde, da muss man auch dahinter stehen. Und wenn ich mir sagen würde, ach, ich habe das jetzt weggelassen bei meinem Debüt, weil das irgendwie Leuten nicht gepasst hat oder ich dann jedes Mal gefragt werde, warum sind die Lieder so verschieden und ach, kann man Chanson auf eine Jazzplatte machen? Nee, da möchte ich bei mir sein und möchte sagen, ja, das kann man, ich mache das.
Gibt es eine Musikrichtung, wo Sie sagen, da fühle ich mich am meisten zu Hause?
Das kann ich überhaupt nicht sagen, weil dieses Gefühl von zu Hause, das ist ja auch ein Gefühl, das sich eben wieder mit dem Gehirn und Botenstoffen und Hormonen beschreiben lässt. Und dieses warme Gefühl, ich kann mich fallen lassen, ich bin zu Hause angekommen, das ist ja auch das, was Quiet Land bedeuten soll. Das habe ich wirklich bei ganz verschiedener Musik, von Klassik, Oper, über manchmal Hip-Hop-Stücke, die mich berühren, Pop, aber meistens sind es so folkige Singer-Songwriter-Dinge, die mich wirklich faszinieren. Also meine großen Idole in der Popmusik sind Susan Vega, Tracy Chapman, das ist wirklich Musik, die berührt mich, Ricky Lee Jones, ich finde es fantastisch.
Ricky Lee Jones ist auch die Sängerin, von der Sie sich einen Titel gewünscht haben, denn all unsere prominenten Gesprächsgäste dürfen sich ja einen Musiktitel wünschen. Da haben Sie sich The Horses von ihr rausgesucht. Also warum gerade Ricky Lee Jones und warum The Horses?
Ach, ich kann gar nicht genug über dieses Lied und diese Frau schwärmen. Also ich muss sagen, Ricky Lee Jones ist für mich einfach ein unheimliches Idol. Ich liebe musikalisch gesehen ihren direkten Ton und ihre Art, Dinge zu interpretieren. Es gibt von ihr Aufnahmen, wo sie auf der Bühne ist und mit der Gitarre, auch dieses Horses, einfach mit der Gitarre sich begleitet und singt. Und es ist so faszinierend, wie sie aus der Time rausgeht, wie sie spielt mit den Lyrics, mit dem Lied und wie ihre Stimme einfach so direkt einen berührt. Also ich fühle mich, wenn ich Ricky Lee Jones höre, so, als würde ich in der ersten Reihe bei Woodstock im 21. Jahrhundert sitzen und sie würde mir ins Ohr singen und ich bin einfach nur verzaubert. Und das Stück finde ich symbolisch wunderbar und das ist genau das, was ich eigentlich auch mit Lyrics machen möchte. Diese symbolische Ebene, auf der Leute sagen können, oh, das wärmt mein Herz und ich kann mich damit identifizieren. Und es ist so reich an Metaphern, die einfach wunderschön sind. Sie hat ja das Stück für ihre Tochter geschrieben. Sie war alleinerziehend und hat gesagt, hier, meine Liebe, das Leben wird manchmal auch hart sein, aber ich bin bei dir. Und es ist eigentlich so eine Liebeserklärung ans Leben und an die Freiheit. Und sie sagt, hey, ich bin da, ich begleite dich.
Dann wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie mal so eine Größe werden wie Ricky Lee Jones,
ja,
dass Sie ganz viel Erfolg haben mit Ihrer tollen Band und mit diesem wunderschönen Album Quiet Land. Das ist bei GLM Music erschienen. Laura, Quiet Land. Und natürlich ist die Band jetzt ganz viel unterwegs und gibt Konzerte, was man tun muss, wenn man ein Album promoten will. Und natürlich macht es auch einfach Freude. Heute Abend ist Laura in Tübingen, am 2. Oktober in Friedrichshafen, am 27. Oktober in Esslingen und am 7. November in Stuttgart. Und davon gibt es dann auch einen ganz besonderen Livestream. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Brock. Vielen Dank. Tschüss.